Moinsen, mal ehrlich, wie willst du Fachkräfte gewinnen, wenn du akzeptierst, dass Bildungschancen vom Elternhaus abhängen? Das ist nicht nur ein gesellschaftliches Problem, das ist ein Business-Problem. Ab dem 5. Mai startet Bildungsbooster, der Podcast für mehr Chancengleichheit. Gemeinsam mit Jana Krotsch von UbiMaster zeigen wir, wie Organisationen heute konkret Teil der Bildungslösung werden, statt nur zuzuschauen. Zum Start ein toller Gast mit Zukunftsforscherin Annabelle Ternes von Hartburg. Klick jetzt in die Shownotes oder such nach Bildungsbooster auf Spotify oder Apple Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin nicht nur Experte für Personalmanagement und Führung, sondern auch der HR-Architekt. Heute geht es um etwas, das in Organisationen oft unterschätzt wird, obwohl es über Bewegung oder Stillstand entscheidet. Kommunikation und Beziehungsdynamik. Denn dort, wo strategische Entscheidungen fallen, geht es selten nur um Zahlen, Daten und Fakten. Es geht um Präsenz, um Souveränität und um die Qualität von Beziehungen. Mein heutiger Gast begleitet seit über 20 Jahren Unternehmensspitzen genau in diesen Situationen. Wenn Interessen aufeinandertreffen, wenn Richtung neu verhandelt wird und wenn Entscheidungen eine enorme Tragweite haben. Für Menschen, für Organisationen und auch für gesellschaftliche Verantwortung. Sie ist bekannt dafür, Dinge anzusprechen, die andere noch vorsichtig umkreisen. Mit Tiefgang, mit Humor und mit einem feinen Gespür für Spielräume, die oft übersehen werden. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Tanja Siegmund. Tanja, provokante These zum Start heute. Die meisten Produktivitätsprogramme in Unternehmen scheitern nicht an der Strategie, sondern an der Qualität der Beziehungen zwischen Menschen. Ist da was dran?
Ich würde es sogar drehen und sagen, wo wir die Beziehungsebene professionalisieren, startet das Produktivitätsprogramm. Ich glaube, wir reden da über ein enormes wirtschaftliches Potenzial, das viele Organisationen. Ja, was meine ich damit? Ein schlecht geführtes Meeting und ein ganzes Team ist für den Rest des Tages lahmgelegt, weil es sich mit Deutung statt mit Umsetzung beschäftigt. Oder du hast einen ungelösten Konflikt und ein ganzer Bereich ist faktisch blockiert. Uneindeutigkeit im Führungsteam bedeutet Verunsicherung. Oder das klassische Kommunikationsvakuum im Unternehmen, das dann die Mitarbeitenden selbst füllen und sicher nicht im Sinne des Unternehmens. Und solche Situationen sind Alltag. Und wenn wir uns nur mal einen halben Projekttag für so ein dysfunktionales Meeting nehmen und das mal auf Mitarbeitende, Bereiche oder das Jahr hochrechnet, ich glaube, da kennt man sofort den Hebel. Das heißt, aus meiner Sicht hat Kommunikation direkten Einfluss auf die Produktivität und nicht abstrakt, sondern jeden Tag.
Was beobachtest du, Tanja, wenn du auch mit deinen Kunden, mit deinen Mandanten, mit Teams im Austausch bist? Wird da Beziehungsarbeit immer noch sehr stark auch als Wohlfühlthema gesehen und deswegen vielleicht auch nicht mit so einem klassischen Produktivitätsfaktor in Zusammenhang gebracht? Kann das sein?
Ja, also absolut ist nach wie vor so ein Soft-Faktor-Thema. Wobei ich sagen würde, es ist in der Realität eine harte ökonomische Kennzahl. Und das andere Thema ist das Thema Emotion. Ne? Wir wissen, Emotionen bewegt Märkte, steuert Aufmerksamkeit, Entscheidungen. In der Werbung setzen wir dazu 100% drauf. Und im Unternehmen soll sie dagegen möglichst außen vor bleiben. Und wir sollen uns eher so im Rationalen bewegen. Warum? Weil es natürlich unangenehm ist, weil viele auch, ich sag mal, unsicher sind im Umgang damit.
Ja. Das ist auch das, was ich durchaus beobachte, wenn man dann mit irgendwelchen soften Kommunikationsthemen kommt, dann wird man relativ schnell in eine Ecke gestellt und dann heißt es, das funktioniert bei uns schon irgendwie und wir kommunizieren doch, wir machen dieses Meeting, wir machen die Informationsveranstaltung. Aber wie du sagst, ne, in dem Moment, wo in einem Meeting irgendwie 10 Leute blockiert sind und danach alle nicht wissen, was jetzt eigentlich Sache ist, dann laufen die halt alle in 10 verschiedene Richtungen. Und das kann am Ende des Tages nicht in dem Moment, aber in the long run ist das ja null effektiv, ne? Und das führt dann ja automatisch zu opportunen Kosten. So würde ich das jetzt mal in meinem Kopf berechnen, zumindest für den Beginn.
Ja, absolut. Absolut. Du hast ja mehrere Themen. Du hast zum einen das Thema Verunsicherung. Dann hast du das Thema, haben wir alle eine gleiche Sichtweise auf was? Also nimm nur mal irgendwie ein Glas Wasser. Ne? Wenn du 10 Leute fragst, was sie sehen, wirst du im Zweifel 10 verschiedene Antworten bekommen. Und da reden wir von einem banalen Gegenstand. Jetzt hast du vielleicht ein komplexes Transformationsthema. Ja? Und dann kannst du dir ausrechnen, ne? Oder dass da, ich sag mal, unterschiedlichste Perspektiven sind. Dass jeder Mensch natürlich auch neben seiner professionellen Rolle irgendwie auch ein Mensch ist, der irgendwie so seine persönlichen Themen mitbringt. Ne? Jeder versteht Dinge anders, jeder hat eine andere Sichtweise. Und da merkst du schon, da sind die Unschärfen, da entstehen die Reibungen. Und wie du sagst, am Ende läuft jeder in eine andere Richtung. Wobei es am Anfang erstmal darum gehen sollte, ne? Gemeinsame Sicht auf ein Thema, gemeinsam Warum definieren und idealerweise dann auch eine gemeinsame Richtung, der die Menschen dann auch folgen können im Unternehmen.
Ja, da kommt mir gerade, frag 10 Personaler in, bekommst du 11 Meinungen am Ende des Tages. Ne?
Ja.
Und das ist wahrscheinlich, das ist jetzt bei anderen Berufsgruppen sicherlich sehr, sehr ähnlich. Und genau das, was du jetzt auch gesagt hast, das sagt halt eigentlich schon vieles aus. Ne? Eigentlich müssten wir am Beginn, nehmen wir mal ein popeliges Projekt, da gibt es am Anfang immer einen Kickoff. Ne? Und trotzdem habe ich das Gefühl, selbst wenn dieser Kickoff gut strukturiert ist, wenn es jemand gibt, der das dokumentiert, mittlerweile kann das auch die KI transkribieren und wir können die Ergebnisse festhalten, wir müssen das Meeting nur recorden. Gut, muss man ein paar Datenschutzstandards natürlich immer irgendwie mit im Kopf haben, aber das ist am Ende des Tages easy und umsetzbar. Und trotzdem kenne ich es, dass egal wie es läuft, die Leute am Ende trotzdem eben nicht diese gemeinsame Sprache sprechen. Wie kriegst du das hin? Und ich weiß ja, dass du auch mit Unternehmen arbeitest, die das eben nicht so machen wie alle anderen. Was machen die denn anders? Worauf warten die zum Beispiel nicht?
Also bei vielen muss man sagen, ist einfach ein gewisser Druck da. Ich sag mal so, die klassische heiße Herdplatte, wo sie feststellen, wir sind jetzt hier an einem Punkt, da brauchen wir irgendwie alle Mann an Deck und wir brauchen die Leute an Bord. Ja, so, und dann ist die Fragestellung, wie machen wir's? Ich sag mal, niemand gerade jetzt so bei einem schwierigen Thema geht gerne mit diesem Thema raus, stellt sich vor die Leute, ja? Und gleichzeitig ist es so wichtig, weil ich sag mal, die Menschen haben natürlich sehr feine Antennen, die wissen natürlich sehr wohl, dass irgendwas umgeht im Unternehmen. Und dann hast du Führungsspitzen dabei, die sagen, okay, wir gehen jetzt proaktiv raus, wir nehmen die Leute mit. Und sehr, sehr häufig gelingt es auch, ja.
Du sagst auch bei dir, wenn man sich im Vorfeld ein bisschen mit dir auch beschäftigt, transformationssicher, wirksam. Wie machst du das? Wie holst du deine Kunden ganz zu Beginn zu diesem, ja, dann doch eher weichen Thema Kommunikation ab? Also ich glaube, auch hier haben wir wieder den ganz klaren Klassiker, wir haben da kein Wissensproblem. Ne? Ich glaube, wenn du mit UnternehmensentscheiderInnen sprichst und denen sagst, hey, wenn wir das einmal zu Beginn richtig kommunizieren, können wir in the long run richtig, richtig Kohle sparen. Ich glaube, das kriegen die schon, ich sag mal rein analytisch, schon zwischen die Synapsen. Ne? Aber was beobachtest du dann, dass es daran fehlt, auch wirklich in diese Umsetzung zu kommen? Wie gelingt dir das, mit deinen Mandanten dann in die Umsetzung reinzugehen?
Naja gut, du hast häufig schon noch das Thema, so dieses Bewusstsein, auch wie wirken Themen auf die Mitarbeitenden. Also klassisches Beispiel, wenn du jetzt so ein Veränderungsthema vorbereitest, ne, dann ist natürlich so ein Führungsteam lange, lange schon damit beschäftigt. Und ich sag mal, wenn wir uns als HRler diese Veränderungskurve vorstellen, wo wir irgendwie alle durchgehen, sind die natürlich in so einer Kurve schon viel weiter oder auch in der Verarbeitung so.
Ja.
Und wenn du jetzt, ich sag mal, auf Mitarbeitende triffst, die da das erste Mal mit so einem Thema konfrontiert werden, die sind natürlich an einem ganz anderen Punkt. Das heißt, die muss ich ganz anders abholen. Ne? Auf rationale Sachargumente reagieren die in dem Fall auch gar nicht. Ne? Also das ist so ein Punkt, zu gucken, okay, an welchem Punkt sind deine Mitarbeitenden? Ne? Dann auch, ich sag mal, was brauchen die? Ich sag mal, so dieses klassische Warum, ne? Um, ich sag mal, so einem Thema auch folgen zu.
Dieses klassische Warum, man kennt ja auch den Golden Circle von Simon Sinek, ne? Und ich glaube, es war Nietzsche, der mal gesagt hat, wer das Warum versteht, erträgt auch jedes Wie. Ich würde da tatsächlich auch ein bisschen weitergehen wollen, denn wenn man wirklich Beziehungen auch in der Arbeitswelt aufbaut, also jetzt mal eben kurz nur runtergebrochen, es geht ja nicht irgendwie um irgendwelche Liebesbeziehungen oder sowas, ne? Ich glaube, dieser Vergleich auch ins Private, der ist nicht immer ganz angemessen, aber man hat ja zu jedem Menschen in irgendeiner Form eine Beziehung. Man kommt ja auch gar nicht drum zu. Und dann gibt es viele Firmen, die diese Beziehungsebene aber trotzdem sagen, nee, das gehört hier nicht in die Unternehmung rein, das macht hier überhaupt gar keinen Sinn. Wie entgegnest du denen, Tanja, dass du denen dann wirklich sagst, hey, Freunde, passt mal auf, so und so müssen wir das jetzt angehen, ansonsten bricht dir hier diese Unternehmung weg.
Absolut. Ich meine, du kannst dir viel Gedanken machen über Prozesse, aber am Ende arbeitest du mit Menschen, ja, und du bist darauf angewiesen auch, ich sag mal, dass die Menschen irgendwo einen Weg oder auch eine Richtung, die du vorgehst, mitgehen, ja. Und idealerweise gibst du als Unternehmensführung, ich sag mal, eine Richtung vor und dann geht jeder Mitarbeitender da mit seiner Kernkompetenz rein und unterstützt diesen Weg. Das kann er aber nur, wenn er den Weg kennt. Ja, wenn er das Warum versteht, wenn für ihn auch irgendwo klar ist, so dieses Thema emotionale Sicherheit, ne? Was sind die Treiber? Was ist mein Beitrag? Was ist auch mein Spielraum? Ja, wo kann ich mich da auch eigenverantwortlich einbringen? Ja, und wie kann ich auch, ich sag mal, ich finde auch dieses Thema Widerstände so wichtig, ne? Weil dann natürlich auch klar wird, die Leute setzen sich mit einem Thema auseinander und natürlich habe ich da erstmal Reibungen und wenn ich das aber schaffe, das aufzunehmen, ja, dann kriege ich die Mitarbeitenden dann auch wieder bewegt, weil sie irgendwo merken, okay, meine Einwände werden gehört, ich kann mich hier einbringen, ja, und auch letztendlich so diese Klarheit, die es auch braucht, ne? Ich meine, wir sind momentan in einer Realität, wo, ich sag mal, im Außen die Dinge so stark auf uns einprasseln, ja, wo wir irgendwie gucken müssen, okay, wie gehen wir damit um? Emotional extrem fordernd. Dazu habe ich das vielleicht noch an meinem Arbeitsplatz, also auch irgendwo gucken, ne? Wie kann ich überhaupt mit diesen Dingen umgehen? Auch, ich sag mal, als Führung immer wieder dahin wirken, dass die Leute erkennen, okay, das ist jetzt hier mein konkreter Spielraum. Und in dem kann ich mich bewegen und in dem kann ich mich auch hier einbringen, ja? Und das, was ich auch als Einwand habe, kann ich auch hier mit einbringen und es wird gehört und es wird aufgenommen.
Ja, ist es nicht auch so, wenn keine Widerstände kommen oder wenn die Diskussion ausbleibt, dass man nicht sagt, naja, in dem Moment, wo sich die Mitarbeitenden komplett zurückziehen, hast du sie eigentlich auch schon komplett verloren, ne? Also beispielsweise irgendwelche Top-Performer oder wirklich Leute, die einen tollen Wertbeitrag zum Organisationsergebnis leisten und dann wirklich auf einmal komplett ruhig werden. Ich glaube, dann muss man schon als Organisation sehr, sehr hellhörig werden.
Absolut. Weil in dem Moment, wie du sagst, wenn da keine Resonanz ist, wenn da kein Widerspruch ist, kein Widerstand ist, dann sind die Leute im Prinzip ausgestiegen. Ja.
Ja, und trotzdem bauen wir dann auch noch wieder irgendwelche Richtlinien auf, ne, bevor wir irgendwie versuchen, als Führungskraft diese Resonanzen irgendwie auch für uns zu spüren. Denkst du auch, dass Führungskräfte für dieses Thema schlecht ausgebildet sind?
Naja, ich sag mal, das ist nochmal ein eigener Bereich. Du hast viele Führungskräfte, die sag mal, fachlich extrem versiert sind und absolute Experten und das, was sie tun, mit Leidenschaft machen. Und häufig wird dann so diese Führungsaufgabe noch oben drüber gestülpt, ne? So. Und dann ist irgendwo die Frage, bin ich das? Also auch für mich oder mich kritisch hinterfragen, bin ich das? Möchte ich die Rolle ausfüllen? Und auch, ich sag mal, als Führungskraft bin ich ja inzwischen mit so vielen Dingen konfrontiert. Ich spreche oft mit Menschen, die sagen, okay, ich habe jetzt hier mein Tagesgeschäft. Dann haben wir nebenbei noch irgendwie eine Akquisition, die wir stemmen. Dann läuft hier noch irgendwo ein Produktivitätsprogramm. Und das alles so nebenbei. Ja, ich muss Gespräche führen. Also auch das, wie du sagst, sind Menschen, die irgendwo ihre Themen auch mitbringen, ihren Rucksack haben und neben der professionellen Rolle natürlich auch eine persönliche Betroffenheit haben. Und da auch gucken, wie kann ich auch als Führungskraft da irgendwie gut für mich sorgen? Wie kann ich, ich sag mal, auch Themen teilen? Wie kann ich gut in solche Gespräche reingehen? Das ist auch ein ganz wichtiger Bereich, wenn ich jetzt über Kommunikation spreche, ne? Überhaupt zu definieren, was verstehen wir darunter, ne? Und wie du vorhin gesagt hast, es ist mehr als irgendwie so dieses blanke Intranet, sondern idealerweise ist es der Schulterschluss zwischen einer Kommunikationseinheit, HR und auch einer Unternehmensführung und auch wirklich ganzheitlich gedacht, mit Blick auf, ne, wie sieht eine Informationskette aus, aber wie, was tue ich auch für meine Führungsebene, dass die in der Lage sind, so einen Prozess zu treiben, in Gespräche reinzugehen, was brauchen die, ja, also auch das gehört für mich alles mit dazu.
Ja, das zeigt sich auch in den anderen Episoden, die ich zu diesen Themen baue, ne? Also wenn wir nicht nur über Führung, auch über Kommunikation sprechen, dann wird es relativ zügig auch maximal komplex, ne? Und teilweise dann auch kompliziert, wenn ich dann an größere Organisationen auch denken, die eigene Kommunikationsabteilungen haben, aber diese Kommunikationsabteilungen eigentlich nichts anderes machen, als irgendwelche Kommunikationsrichtlinien aufzustellen und gar nicht mehr originär sagen, was eigentlich Sache ist und mit den Leuten sprechen, dann wird es irgendwann einfach nur noch absurd und wild. Was kann da eine HR-Abteilung, ne, so klassisch jetzt auch tun? Also oftmals wird das ja auch miteinander vermixt, ne? Oftmals hast du Menschen in HR, die relativ nah auch an den Leuten dran sind. Wie arg ist dieses Thema, dass du als HRler so diese Empathie aufbringen musst, um gegebenenfalls Schwingungen, Spannungen, aber auch Dynamiken schon bei den Führungsteams zu entdecken? Wie sehr muss das Thema Kommunikation, das ist die eigentliche Kernfrage, wie arg muss das Thema Kommunikation eigentlich bei uns im HR aufgehängt sein?
Eigentlich ist es mit der zentrale Treiber. Wie du sagst, das spiegelt sich eigentlich in jeglicher Führungsebene wieder. Ja, das ist die Art, wie ich führe. Ich meine jetzt auch, wenn wir jetzt momentan so das Außen sehen und auch die Unsicherheit, die da ist, welchen Führungsstil habe ich, ne? Viele greifen ja in so einer Situation wie jetzt wieder in Top-Down-Härte-Durchgriffslogik, weil es vermeintlich Sicherheit bringt, ja. Und da auch sich selbst zu hinterfragen, was liegt jetzt hier gerade in meinem Gestaltungsbereich und auch wie kriege ich meine Mitarbeitenden jetzt irgendwie dahin bewegt, aus dem Außen weg in eine Verantwortung zu kommen. Ne? Also Thema Führung, aber auch, ich sag mal, wie sprechen wir als Unternehmen miteinander? Was haben wir da auch für eine Kultur? Wie offen können wir auch Bedenken teilen? Deswegen ist es auch so wichtig, ne? Du brauchst da auch irgendwo ein Commitment zwischen Unternehmensleitung, HR und Kommunikation. Dann auch, wie kommuniziere ich? Kommunikation ist nie eine Einbahnstraße und ich muss mir auch immer überlegen, wie wirkt es dann, ne? Welches Feedback kommt? Wie gehe ich auch mit Feedback um? Wenn ich Feedback einfordere und es kommt und ich stoße jetzt auf Widerstand oder so, ne? Dann ist es auch wichtig, dass ich das aufnehme. Also auch da die Art und Weise. Also, es ist eigentlich ja in jedem Bereich spürbar und deswegen auch so wichtig und da auch wirklich die Leute abholen. Ich sage mal, nicht jeder ist irgendwo in der Lage, irgendwie mit einer Emotion, die ihm entgegenkommt, umzugehen. Also auch da, ich sag mal, im Zweifel auch mal Gespräche simulieren, schwierige Gespräche simulieren, auch mal sagen, wie können wir dich unterstützen? Ja, also da wirklich sehr, sehr eng im Austausch sein, im Dialog sein, irgendwie, genau wie du das vorhin gesagt hast, irgendwie auf Stimmungen achten, auf ganz, ganz viel liegt auch irgendwo so unter der Oberfläche, ja. Sehen wir, haben wir alle die gleiche Sichtweise jetzt hier? Was brauche ich jetzt auch in der Rolle jetzt gerade? Ja, und manchmal können es wirklich Kleinigkeiten sein, die dann am Ende einen riesen Unterschied machen. Also ich habe schon Veränderungsprozesse begleitet, wo es irgendwie ist, okay, ja, wir haben hier Mitarbeiter, die blockieren alles und es funktioniert nicht. Am Ende stellte sich irgendwie raus, dass irgendwo ein Kollege zum Beispiel ein Riesenthema damit hatte, jetzt irgendwie von einem Büro in ein anderes zu ziehen. Also auch, ne, zu verstehen, wo hängt's, was braucht's und dann sind die Dinge manchmal leicht aus der Welt zu schaffen.
Und ich glaube, aus meiner Sicht noch so ein Expertentipp oben on top. Ich glaube auch aus Führungsperspektive oder Geschäftsleitungsperspektive ist es, glaube ich, wichtig, dann diese Kleinigkeiten auch nicht sofort irgendwie als gut oder schlecht zu bezeichnen. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, bei deinem Beispiel geblieben, Tanja, naja, komm, also jetzt wirklich irgendwie den Arbeitsplatz, Raum A oder Raum B ist doch am Ende des Tages sowas von scheißegal. Können wir uns bitte nicht mit solchen Kleinigkeiten aufhalten? Mhm. Aber vielleicht bedeutet dem Mitarbeitenden ja wirklich dieses Thema etwas, weil er an diesem Platz, keine Ahnung, seit 10 Jahren sitzt, weil er da eine tolle Nachricht mal bekommen hat. Das können ja ganz unterschiedliche emotionale Faktoren sein. Und mein Tipp on top wäre, dass man solche Dinge versucht, so neutral wie möglich irgendwie in einen Kanister zu packen, ohne, und das machen wir alle, weil es menschlich ist, sofort diesen Sachverhalt irgendwie subjektiv zu bewerten. Ne?
Ja.
Und ich glaube, dann können, wenn wir das annehmen, dann können aus Kleinigkeiten, die kann man dann eliminieren, oder man kann das sagen, okay, wir haben jetzt hier 10 Kleinigkeiten, lasst uns mal kurz priorisieren, wen kriegen wir denn da noch mit, wenn wir das jetzt kurz lösen, auf einen ganz kurzen Dienstweg, und dann hat man diese Blockaden oftmals schon gelöst, bevor man das irgendwie ganz lang und breit diskutiert, oder was noch schlimmer ist, direkt wegmäht, ne, und sagt, nee, das kommt für uns jetzt hier überhaupt nicht in Frage.
Absolut. Genau das, wie du sagst, irgendwo nicht direkt bewerten, wirklich auch diese Offenheit haben und auch so dieses Verstehen wollen, auch wirklich die andere sich wirklich mal versuchen, sich in den anderen rein zu versetzen, ja. Und ich sag mal, am Ende muss man auch mal ganz offen sagen, wenn es dann wirklich nur das Büro ist, woran es hängt.
Ja.
Großartig, ja,
ja,
wenn es danach
ja
fluppt. Also ist ja doch wunderbar, ja. Und auch da sich wirklich mal die Zeit nehmen oder auch wie häufig, ich meine, es geht jedem so, erwarten wir Dinge oder setzen Dinge voraus, die sich bei genauem Nachfragen dann ganz anders darstellen, ja. Und all das, aber, und das ist wirklich was, Kommunikation braucht, du brauchst irgendwo dieses Vorleben, ja. Ja, Organisationen sind Resonanzräume und Verhalten skaliert da. Ich sag mal, ne, wie wir da miteinander umgehen, ne, wie eine Führungsspitze kommuniziert, geht die morgens irgendwie mal durch die Gänge, fragt, wie es allen geht. Ja, das wird einfach dieses Vorleben und die Organisation kopiert es dann, das Miteinander.
Ja, das ist natürlich im Führungskontext ein wahnsinnig wichtiger Punkt, den du ansprichst, nicht so diese Offenheit mitzubringen. Und das haben eben charakterlich auch nicht immer alle Menschen, ne? Und jetzt möchte ich den Stream gar nicht so sehr aufmachen, aber das wissen wir halt aus der Big Five-Forschung, dass es Menschen gibt, die solchen Themen offener gegenüber sind oder die reservierter dem Thema gegenüber sind. Das liegt halt einfach manchmal in der DNA des Menschen und das ist auch total okay so. Nur gilt es aus Führungsperspektive, das ein Stück weit zu erkennen und bewusstbar zu machen, ne? Weil jeder Mensch braucht da vielleicht auch eine etwas andere Ansprache. Und ja, klar muss es all, wenn das eine große Organisation ist, muss es auch ein Stück weit All-Hands-Meetings geben oder Town Hall oder wie sie auch alle heißen, ne? Also All-Employees-Zeugs. Da müssen halt Informationen kommuniziert werden, aber ich glaube, die wirkliche Kommunikationsarbeit ist am Ende des Tages zwischen Führungskraft und Team und das ist dann halt am Ende des Tages viel Beziehungsarbeit und das muss man halt auch als Führungskraft muss man das, glaube ich, auch wollen. Ne? Man muss so ein intrinsisches Interesse daran haben, wie es den Mitarbeitenden eigentlich gerade mit dieser Veränderung, mit der Transformation, mit den von außen reinprasselnden Krisen, wie es den Menschen damit eigentlich geht. Zwischen uns beiden hier im Podcast, jeder spürt doch sofort, ob ein wie geht's dir echtes Interesse oder ja Management bla bla ist.
Absolut, absolut.
Du hast vorhin von einer Einbahnstraße gesprochen in der Kommunikation. Lass uns da nochmal kurz drauf eingehen, auch mit Blick auf die Zeit und zum Ende der heutigen Podcast-Episode. Wie kriege ich das tatsächlich, wenn ich mir das jetzt anhöre und vornehme und sage, ja, okay, stimmt schon, ich habe in der Vergangenheit immer viel informiert. Was für Fragen sind aus deiner Sicht smart, um ein Stück weit eine neue Form der Beziehung zum Mitarbeitenden aufzubauen? Was braucht es da?
Ich glaube, das, was du eben schon gesagt hast, einfach mal ein Wie geht's dir, aber ein aufrichtig interessiertes Wie geht's dir? Und dann wirklich mal zuhören und auch mal sagen, ne, wie geht's dir gerade mit der aktuellen Situation? Was brauchst du? Und dann einfach erst mal, sag mal, ja, das Gegenüber sprechen zu lassen, Verständnisfragen stellen und nicht irgendwo sofort reingehen, versuchen, irgendwo in Lösungsmodus zu gehen, sondern wirklich, ich verstehe mein Gegenüber. Und ich sag mal, das macht so viel, ja. Die Menschen erwarten gar nicht sofort eine Lösung, sondern einfach erstmal, okay, da nimmt sich jemand Zeit für mich, überhaupt dieses Zeitnehmen, ne? vermeintlich so eine Kleinigkeit, aber für die Person was ganz Großes, weil das hat viel mit Wertschätzung zu tun, ne? Und ich sag mal, und so entsteht langsam Vertrauen. Das ist auch nichts, was irgendwie über Nacht entsteht. Aber ich sag mal, ne, weiß ich nicht, einmal die Woche irgendwie 10 Minuten nehmen und wenn es irgendwie an der Kaffeemaschine ist und ehrlich in so einen Kontakt gehen und man wird merken, daraus entsteht was. Und wenn es irgendwo klemmt, dann kommt die Person auch mal auf einen zu, ne? Und das ist so wichtig. Und gerade in der Phase, ich sag mal, wo viele Unternehmen, ich sag mal, vor Riesenherausforderungen stehen. Ich sag mal, es gibt ganze Branchen, die sich jetzt in neue Richtungen bewegen müssen. Jeder, glaube ich, hat in welcher Form auch immer eine Transformation vor der Brust. Ja, zum Teil wirklich massive auch Restrukturierungen, wie wir sie gerade erleben. Und da kann Kommunikation wirklich einen großen Unterschied machen. Und auch das Miteinander.
Ja. Ja, das mit dem Zeitnehmen, da triggerst du gerade noch was bei mir, weil das habe ich die ganze Zeit schon im Helm in unserem Interview jetzt gerade hier. Ich glaube, das ist etwas, was viele Führungskräfte oder generell Menschen unterschätzen. Zeit ist halt wirklich das kostbarste Gut, ne? Und das ist das, was wir als Mensch einem anderen Menschen, glaube ich, wo man das Gefühl hat, okay, wenn sich jemand Zeit für mich nimmt, dann ist das wertvoll. Man sagt ja auch landläufig, das hatte ich gerade eben, als ich mich mit einem Kumpel getroffen habe, auch schön, dass du dir die Zeit genommen hast, ne? Weil das macht ja irgendwas mit den Leuten, ne? Wenn man Zeit miteinander verbringt. Das ist bei der Familie genau das Gleiche, wenn, keine Ahnung, früher die Eltern keine Zeit für ihre Kinder hatten, insbesondere Väter früher, die dann viel arbeiten waren. Du hattest ja nie Zeit für uns. Also es ist immer irgendwie diese Zeitkomponente, ohne es jetzt zu sehr zu stressen. Aber ich glaube, das auch mit Blick, was wir ganz zu Anfang gesagt haben, ich glaube, wenn wir über Produktivität oder wenn wir über den Menschen als Human Resources sprechen, ne, was ja an sich schon absurd ist, aber wenn wir da wirklich über Ressourcen denken und als Produktivitätsfaktor oder Produktionsfaktor, dann müssen wir diese Zeit im Vorfeld investieren. Und dann klappt es am Ende auch mit dem Produktivitätsprogramm. Aber diese erste Schiene, das ist bei ganz, ganz vielen Programmen in der Transformation, wird das eben nicht gesehen, weil es heißt, nur schnell keine Zeit verlieren. Aber ich glaube, das ist der Kasus Knactus am Ende des Tages.
Absolut. Und ich sag mal, du nimmst dir am Anfang vielleicht erstmal mehr Zeit und vielleicht, ich sag mal, um die Dinge irgendwie gut aufzugleisen, es ist erstmal eine Ressource oder auch ein Invest, was du reingibst, aber auf Strecke wird es dir viel mehr Geschwindigkeit bringen, weil die Leute wissen, okay, das ist die Richtung, das ist jetzt der gemeinsame Weg. Und was ich immer so schade finde, in viele Projekte wird wahnsinnig viel Budget und auch Ressource gesteckt in die inhaltliche Vorbereitung, ja, in die Struktur von so einem Projekt. Und dann scheitert es am Ende, weil es irgendwie nicht gescheit kommunikativ aufgegleist wird. 70% der Veränderungen scheitern genau daran, weil es irgendwo verpasst wird, die Leute mitzunehmen, ja. Und da am Anfang irgendwo, ja, mehr, ja, wirklich auch Zeit investieren, auch, ich sag mal, als Führungsebene auch Gesicht zeigen, auch, dass die Leute erleben können, okay, wie steht die Person dazu, ja. Und es wird auf Strecke, wird so viel helfen, ja. Du wirst auch, ich sag mal, selbst wenn du krasse Maßnahmen hast, wie Schließung oder Abbausituation oder so, du wirst aus einem negativen Thema nie ein positives machen. Aber die Art und Weise, wie du Dinge umsetzt und lebst, macht was mit den Leuten in jedem Fall. Also mit denen, die gehen, aber auch mit denen, die im Unternehmen bleiben. Das hat eine Strahlkraft und es verändert was. Und wir investieren in guten Zeiten viel in Employer Branding. Ja, sowas macht was mit der Arbeitgebermarke. Ja, wie ist mit mir in einer schwierigen Phase umgegangen worden? Ne? Kennen wir aus persönlichen Beziehungen. Wenn ich mit einem Freund mal durch eine schwierige Phase gegangen bin, dann verbindet das und stärkt eine Beziehung nachhaltig.
Was mich zum Ende des heutigen Podcasts, Tanja, noch zu einem Lieblingszitat führt, nämlich von Maya Angelou. Ich sage es auf Englisch, weil auf Deutsch kriege ich einfach nicht gut übersetzt. I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Und bei diesem Feel, da kriege ich fast schon eine Gänsehaut, weil genau das ist das, was wir in Organisationen ein Stück weit bauen müssen, ne? Wo wir auch, glaube ich, einen zentralen Hebel haben, wo wir architektonisch das aufgleisen müssen, genau diese Räume in Anführungszeichen Zeit zu schenken. Du sagst es, ein negativ behaftetes Thema wirst du nie zu 1000% positiv umdrehen. Wenn ein Werk geschlossen werden muss, ist das scheiße und das ist für alle doof. So, Punkt. Aber alleine das, sich als, keine Ahnung, Werksleiter vorne hinzustellen und das auch emotional zu sagen und die Leute dann da in diesen Raum zu holen, ich glaube, das wird immer noch, auch mit Bezug zur Einstiegsfrage, wird massiv unterschätzt und genau deswegen bleibt so viel Geld auf der Straße liegen.
Ja. Ja, und du wirst auch, ich sag mal so, all diese Themen, wenn sie nur einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass irgendwo, ich sag mal, ein Mehr im Tun wieder möglich ist, ja, oder Mitarbeitende sich mehr wieder engagieren für etwas, ja. Wenn jetzt irgendwie eine Produktivität von 10 auf 1 sinkt, ist es, glaube ich, schon gewonnen, wenn ich irgendwie wieder bei einer 2 oder einer 3 ankomme, ja. Und da sind wir wieder, wie du sagst, bei unserem Punkt vom Anfang. Auf so vielen Ebenen wirkt's. Also zum einen dieses wundervolle Zitat, was wir beide sehr schätzen, aber schon in einem Vorgespräch festgestellt. Ja. Und es zahlt sich aber auch tatsächlich ja in einer harten Währung aus für das Unternehmen.
Ja, und ich glaube, das darf langsam aber sicher auch mal durchsickern, ne? Dass es am Ende des Tages, dass Beziehungsarbeit harte Arbeit ist. Das kennen wir aus dem Privatleben. Das ist in Arbeitsbeziehungen, ist es genau das Gleiche. Und wer da, glaube ich, investiert, der wird langfristig und nachhaltig, wird er auch seine Firma zusammenhalten. Jetzt mal von geopolitischen Themen abgesehen, ne? Die äußeren Faktoren, diese exogenen Faktoren, die sind teilweise schon sehr, sehr heftig und da hilft auch manchmal die beste Beziehungsarbeit nicht. Also bitte nicht falsch verstehen oder uns die Worte im Mund umdrehen, so nach dem Motto, so ein bisschen Beziehungsarbeit und die Kiste läuft schon wieder. So einfach ist es natürlich am Ende des Tages auch nicht. Aber wie du es gerade eben auch schön beschrieben hast, wenn die Produktivität wirklich komplett auf einen Nullpunkt gesunken ist, da sich erstmal das Ziel zu setzen, wieder den Gang anzuschmeißen, ne, den Motor zum Laufen zu bringen, ich glaube, das geht viel über Gespräche und über Beziehungsarbeit. Und deswegen ist der Podcast mit dir auch so wertvoll, sich da auch dann ein paar Hacks auch rauszuziehen, wie man das im Arbeitsalltag auf die Straße bekommt.
Ja. Ja, und wie du sagst, oftmals sind es kleine Schritte. Man muss auch nicht irgendwie von jetzt auf gleich alles neu machen, sondern sich kleine Dinge vornehmen, irgendwie gucken, wie groß ist mein Team und ne, wie kann ich irgendwie so diese kleinen Momente vielleicht einfließen lassen und darauf aufbauen, weil das ist auch was ganz Wichtiges zu sagen, ich mache es nachhaltig und ich fülle das dann auch und ich mache nicht was und am nächsten Tag lasse ich es wieder, sondern wirklich entscheide mich für einen Weg und den gehe ich dann konsequent. Macht einen großen Unterschied, absolut.
Super Schlusswort, Tanja. Ich danke dir sehr. Ich grüße alle da draußen, die uns bis jetzt zugehört haben. Und nächste Woche Donnerstag geht's schon wieder weiter mit einem Interview hier im Ja Klar Podcast. Tanja, ich danke dir sehr. Auf bald. Ciao, ciao.
Ich danke dir.
Und hier der Ja Klar Umsetzungshack der Woche. Führe in deinem nächsten Meeting einen gemeinsames Warum-Check ein. Bevor ihr über Maßnahmen, Aufgaben oder gar Lösungen sprecht, beantwortet gemeinsam drei Fragen. Was genau ist eigentlich das Problem, das wir lösen wollen? Warum ist dieses Thema gerade wichtig? Und woran merken wir am Ende, dass wir wirklich dieselbe Richtung verstanden haben? Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Lasst nicht nur eine Person antworten, lasst jede Person im Raum ihre Sicht formulieren. Warum? Weil die meisten Reibungsverluste nicht entstehen, weil Menschen unfähig sind, sondern weil alle glauben, über dasselbe zu sprechen, obwohl innerlich völlig unterschiedliche Bilder existieren. Genau so entstehen Missverständnisse, stille Widerstände, unnötige Schleifen, gegebenenfalls sogar politische Spielchen und natürlich, es mangelt dann an Geschwindigkeit. Der Hack ist deshalb nicht, kommuniziere mehr, sondern synchronisiere Bedeutung, bevor du Tempo erwartest. Denn Geschwindigkeit ohne gemeinsames Verständnis produziert am Ende nur schnellere Verwirrung. Wenn ich eine Stunde Zeit hätte, um ein Problem zu lösen, würde ich 55 Minuten damit verbringen, über das Problem nachzudenken und 5 Minuten über die Lösung. Das habe nicht ich gesagt, sondern Albert Einstein. Das war eine weitere Episode im Ja Klar Podcast. Der Podcast für alle, die Organisationen wirklich besser machen wollen. Denn Wissen über gute Führung, klare Kommunikation und gesunde Zusammenarbeit gibt es genug. Entscheidend ist, was wir daraus machen. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass gerne eine Bewertung da. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder und jetzt viel Freude beim Umsetzen.